Am Anfang zumindest, als ich da so gestartet bin mit meiner Tätigkeit, sind ganz viele zu mir gekommen, weil sie unbedingt mehr Geld verdienen wollen. Oder es ist manchmal auch immer noch so, was ich völlig legitim finde, und ich unterstütze sie auch darin. Aber interessant finde ich daran, dass meistens ist es so, dass sie mit diesem Thema kommen und wir dann feststellen im Laufe der Arbeit, dass es eigentlich das gar nicht ist. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube schon, dass es auch was mit der frühen Kindheit zu tun hat, wie wir aufwachsen und wie wir erzählt bekommen, wie wir zu sein haben oder was Erfolg heißt und dass wir hart arbeiten müssen und dass Fehler eben nicht gesellschaftsfähig sind auf eine Art. Ich bin mit mir ungeduldig. Und also ich muss es ein bisschen umdrehen. Ich lerne das durch meine Kinder für mich
Jetzt ist on
selbst.
air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Während ich dieses Intro aufnehme, schaue ich gerade raus und es ist endlich Frühling angekommen. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so und ich hoffe, bei euch ist es gerade aus und ihr könnt beim Hören vielleicht sogar schon die ersten Sonnenstrahlen genießen. Ich würde euch zu Beginn gleich um einen Gefallen bitten, denn im Moment läuft die Abstimmung für den Publikumspreis zum Deutschen Podcastpreis statt und der Podcast hier ist nominiert und ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein, denn die Blasmusik, ihr wisst, ist eine kleine Nische und wenn wir doch zumindest in diesem Medium etwas stattfinden können, wäre das natürlich super, wenn ihr das unterstützen würdet und den Link in den Shownotes anklicken könnt. Das dauert maximal 10 Sekunden. Und wenn ihr schon dabei seid, das zu machen, dann klickt doch noch schnell auf den Abonnieren-Button bei Spotify oder Apple oder wo ihr auch immer den Podcast hört, denn das ermöglicht mir mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit und mehr Sichtbarkeit heißt natürlich auch größere Gäste. Das wären die Gefallen, um die ich euch bitten würde und jetzt kommen wir noch ganz schnell zum Supporter und dann geht es auch schon los. Und das ist auch dieses Mal Buffet Grandport. Buffet Grandport ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten und diesmal insbesondere auch B&S mit ihrer neuen Trompetenserie Personality. Und das sind drei verschiedene Instrumentenmodelle, die Martin Hutter, Benny Brown und Thomas Indaka mitentwickelt haben und auf sich zugeschnitten haben. So habt ihr jetzt drei verschiedene Trompetenmodelle, die die unterschiedlichsten Spielertypen bedient. Welcher ihr seid, das solltet ihr selbst rausfinden. Mein heutiger Gast ist Sandra Janke. Sandra verfolge ich schon länger auf Instagram und bin sehr neugierig, in ihrer Arbeit Künstlerinnen und Künstler sichtbar zu machen. Zum Beispiel Carolina Strassmeier war ja letztes Jahr zum Gast bei mir im Podcast. Auch sie spricht über Sandra und arbeitet mit ihr zusammen. Das hat es natürlich nochmal interessanter für mich gemacht, warum so erfolgreiche Menschen wie Carolina Strassmeier zu ihr kommen, um sichtbarer zu werden, um ihre Arbeit noch besser aufzustellen. Also habe ich Sandra angeschrieben und wir haben ein ganz spannendes Gespräch geführt, das relativ schnell auch sehr tief geworden ist. Man erfährt auch einige Dinge mal wieder über mich. Sandra ist heutzutage Sängerin, hat aber tatsächlich ursprünglich auch in der Blaskapelle als Klarinettistin angefangen. Wir sprechen über das sogenannte Imposter-Syndrom, das Gefühl, eigentlich ein Hochstapler zu sein. Wir reden ganz viel über Scham und wir reden darüber, warum man oft, wenn man tiefer in die Arbeit kommt, vor allen Dingen auch bei uns Musiker, die Leichtigkeit verliert, die wir doch zunächst ja auch mal hatten, weswegen wir diesen Beruf auch gewählt haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Blasmusik-Podcast. Meine heutige Gästin hat an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Operngesang und Gesangspädagogik studiert. Danach hat sie zahlreiche Konzerttätigkeiten, unter anderem im Gewandhaus in Leipzig oder im Bayerischen Rundfunk. Sie ist nicht nur seit 2015 künstlerische akademische Mitarbeiterin für Gesang an der Hochschule in Leipzig, sondern war auch von 2010 bis 2022 Ensemblemitglied der Oper in Leipzig. 2019 gründete sie ihr eigenes Business Artist Leadership und hilft seitdem Künstlerinnen und Künstler sichtbarer zu werden. Ich freue mich, dass sie hier ist und sage herzlich willkommen, Sandra Janke.
Hallo, vielen Dank für die schöne Einleitung und du hast super recherchiert.
Hat alles gestimmt?
Es gibt nur, nicht ganz, es gibt so eine kleine Sache und zwar bin ich tatsächlich aktuell nicht mehr an der Hochschule.
Ah.
Ich habe 2020 aufgehört dort.
Okay, habe ich nirgendwo gefunden, da stand nur seit 2015, aber okay. Erste Frage, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst mal angehört vor diesem Interview?
Ja, und zwar war das Holst, Gustav Holst, Die Planeten.
Warum? So viel Gesang kommt da nicht vor.
Nee, ich liebe dieses Stück. Ich finde das so unglaublich toll. Ja, ich weiß nicht, das packt mich unglaublich. Also Orchester generell bin ich großer Fan von. Und ich finde, es hat einfach was Mitreißendes. Ich kriege Gänsehaut. Ja,
okay.
Cooles Stück.
Okay, welcher Planet ist dein Liebster?
Venus.
Ah, okay. Ich glaube, Männer hätten jetzt Mars gesagt oder so.
Ja,
schon, oder?
Definitiv, denke ich auch.
Okay, wenn wir uns heute an der Bar kennenlernen würden und ich würde dich einfach fragen, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du antworten?
Gute, knappe Frage. Also zum einen würde ich auf jeden Fall antworten, ich bin Sängerin. Mhm. Und dann würde ich ausholen und würde sagen, ich bin aber noch viel mehr. Oder eigentlich würde ich so starten, ich unterstütze KünstlerInnen dabei, an ihre Größe zu glauben, die sichtbar zu machen und die Veränderung einzuläuten, nach der sie schon lange suchen oder nach der sie lange lechzen. Das wäre sozusagen das Intro. Und dann kommt meistens, wenn mir das passiert, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, kommen natürlich Nachfragen. Was heißt denn das genau? Erzähl mal ein bisschen. Und dann erzähle ich darüber, dass ich 2019 Artist Leadership, wie du eben schon so schön gesagt hast, habe ich gegründet und seitdem mit ganz vielen tollen, kreativen KünstlerInnen, auch Coaches arbeite. Ja, also so vor allem so Hürden zu überwinden, die so im Weg liegen. Und ja, in so eine, ich nenne es Größe zu kommen, an die eigene Großartigkeit zu glauben. Ich finde, manchmal stecken wir so in einem Mittelfeld, sag ich mal, und machen immer wieder das Gleiche und schaffen das dann nicht so richtig raus oder nicht so rüber über so eine Hürde. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit, dass wir gemeinsam da viel besser rüberkommen über diese Hürde und da oben mal mitschwingen, wo wir richtig Lust drauf haben, wo wir echt einfach Lust drauf haben, mitzuschwingen da oben und Lust zu legen.
Okay. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen rauszufinden, warum jemand das tut, was er da so tut. Deswegen würde ich gerne ein bisschen biografisch ausholen, bevor wir dann tatsächlich dahin kommen. Wie kam Musik in dein Leben?
So, du meinst es wirklich von Anfang an? Okay.
Ja, von Anfang an.
Also ich bin mit 6 Jahren, nee, eigentlich habe ich mit 3 Jahren angefangen, musikalische Früherziehung. Und dann bin ich mit 6 Jahren in den Chor gegangen, Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis in Schifferstadt und habe da sofort Blut geleckt. Ich fand das so genial, diesen Chor und den zu sehen, wie die, ich glaube, ich habe eine Kinderoper gesehen, das war's. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich will da mitmachen. Ich muss unbedingt auf diese Bühne. Dann hat sie gesagt, gut, wir stellen dich der Chorleiterin, Gesangslehrerin auch vor. Haben wir gemacht. Und ich konnte aber im Endeffekt nur brummen. Ich war ein Brummer.
Okay.
Diesen Begriff gibt es tatsächlich. Ja. Ich habe gebrummt, habe keinen Ton getroffen, aber ich wollte es unbedingt. Es gab keinen Weg dran vorbei. Und ich habe dann weitergemacht, ich habe angefangen, ich bin in den Chor gegangen, habe dann angefangen, ein Blasinstrument zu spielen.
Welches?
Da haben wir doch was gemeinsam. Was denkst du denn?
Mein erster Moment war tatsächlich Oboe, aber ich glaube, das ist zu weit weg, oder?
Nee, es ist Klarinette. Ja. Gar nicht so schlecht.
Ja.
Gar nicht so schlecht. Genau, und da war ich in der Blaskapelle.
Okay.
Das war sehr lustig, diese Zeit. Und dann kam Klavier dazu und all das. Und dann habe ich Gesangsunterricht auch angefangen zu nehmen, relativ spät. Und ja, und dann war mir ehrlich gesagt relativ klar, dass ich das will, dass ich unbedingt singen will. Was meine Eltern nicht unbedingt gefreut hat, weil die gar nicht irgendwie in der Musik zu Hause sind. Und habe mich da aber echt durchgesetzt, weil ich da unbedingt hin wollte. Und dann ging es zum Studium.
Okay, ich würde kurz noch ein bisschen zurückspulen. Wenn du sagst, du bist in den Chor, das hat dich total fasziniert. Ist das das Chorsingen oder war es aber auch der Leiter oder die Leiterin, die dich da fasziniert? Weil das spielt ja auch eine wichtige Rolle.
Ja, total. Also das war unbedingt auch die Leiterin Judith Janssen. Und das Lustige ist, diese Geschichte, die zieht sich bis heute, unsere gemeinsame Geschichte, weil sie mit mir arbeitet an ihrem Business mittlerweile. Also wir sind nach wie vor verbunden und sehen uns regelmäßig, wöchentlich.
Okay.
Ich habe auch dieses Jahr wieder Unterricht genommen bei ihr. Also es ist total spannend und befruchtend gegenseitig.
Das ist echt spannend, weil sich ja dann da die Mentorenrolle immer mal wieder switcht.
Und das kriegen wir echt gut hin. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Bedenken, so, weil ich dann einfach natürlich jünger bin und ja, also ne, ist es ja auch gar nicht so einfach, so in diese Rolle zu schlüpfen, auch aus ihrer Seite sozusagen sich was sagen zu lassen. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt Leuten sowas sage, so du musst es jetzt so und so machen. Aber erstmal sozusagen von diesem Mindset dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich höre mir mal an, was Sandra zu sagen hat, lass uns da gemeinsam was tun, das finde ich schon cool von ihr.
Gab es irgendjemand, der in deinem Leben dir am Anfang gesagt hat, gerade wenn man als Brummer dann da einsteigt, oh, das wird nichts?
Ja, also ich glaube, ganz am Anfang hat man darum noch gar nicht gedacht, dass das überhaupt beruflich irgendwie in diese Richtung gehen könnte. Ich habe auch relativ früh auch, also meine Eltern hatten auf jeden Fall viele Zweifel daran, weil sie es natürlich auch nicht kannten überhaupt, ne, was macht man als Sängerin? Die haben auf jeden Fall die Zweifel geäußert. Und auch, es gab irgendwann so eine Situation bei irgendeinem Wettbewerb. Und da gab es auch in der Jury jemanden, der auch angezweifelt hat, ob ich das machen könnte. Und das weiß ich bis heute sozusagen, dass das passiert ist. Und gleichzeitig hat es mich ja nicht aufgehalten, diesen Weg zu gehen. Aber es steckt in mir drin.
Merkst du, dass das manchmal so anklopft?
Definitiv. Definitiv. Also ich habe diesen Satz oder auch die Situation sogar. Ich weiß noch ganz genau, dass das übers Telefon war, dass diese Person das zu mir gesagt hat. Und wo ich da war, wie diese Person das gesagt hat. Und es klopft definitiv an.
Wie kriegst du das in den Griff? Dass das nur klopfen darf, aber nicht rein darf?
Ich selbst mache echt viel Gedankenarbeit, so Gedankenmanagement nenne ich das auch, dass ich immer wieder schaue, woher kommt dieser Gedanke? Ist dieser Gedanke wahr? Was macht der Gedanke mit mir und wie kann ich ihn umformulieren? Und das gehe ich ehrlich gesagt immer wieder durch. Wenn ein Gedanke kommt und der kommt ja immer wieder, gehe ich nochmal so eine Reihenfolge für mich durch und weiß dann auch, dass ich das dadurch relativieren kann. Und ja, und auch ne, irgendwie eine bestimmte Ecke stelle und weiß, okay, das ist eine Meinung und gleichzeitig gibt es da ganz viele andere Meinungen und es gibt vor allem mich mit einer Leidenschaft oder mit einem Willen voranzugehen. Und das kann ich dann relativ gut leiser drehen.
Okay. Du hast vor ein paar Tagen, Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, ich glaube Tagen war es, einen Post auf Instagram gemacht, ging es auch um Angst. Da war eine Anfrage, wenn ich es richtig im Kopf habe und wo auch erst dann so ein bisschen, war das so ein Moment, wo dann so der wieder hochkam und
Ja, ich glaube, du meinst den Semperoper-Moment,
ja, genau.
Oder?
Genau. Ja.
Total. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich hatte letztes Jahr relativ wenig, sage ich mal, gemacht, sängerisch. Ich habe mehr gecoacht letztes Jahr und habe dann mir selbst das Commitment gegeben, wieder mehr künstlerisch zu arbeiten. Und das war tatsächlich für mich irgendwie auch so eine Hürde oder irgendwie da nochmal reinzugehen, weil ich so kurze Zeit das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwie gar nicht mehr dazu.
Kenn das.
Ich habe das jetzt nicht mehr gemacht. Darf ich das noch? Kann ich das noch? Und dann kam eben diese Anfrage von der Semperoper Und das war gleich so, oh Gott. Also erstmal war eigentlich mein Impuls, ja, auf jeden Fall, ich mache das. Und dann habe ich mir die Noten angeguckt und bin zur Korrepetition gegangen, schnell am Abend noch. Bin schnell zu meinem Studienleiter gerannt und habe gemerkt, dass das so ein Riesenberg an Noten ist, den ich mir da reinziehen muss. Und plötzlich kamen echt diese Zweifel und Stimmen. Was, wenn ich vor Publikum versage? Was ist, wenn ich da jetzt hinfahre und so tue, als könnte ich das und kann es gar nicht? Was ist mit meinem Ruf? Was, also tausend Stimmen kamen. Unter anderem auch, dass ich das Gefühl hatte, dann wird auffliegen, dass ich gar keine Sängerin bin. Sowas, also so richtig alte Stimmen in mir, und denen ich dann echt Einhalt gebieten muss und anfange, Gedankenmanagement zu betreiben.
Okay.
Und dann habe ich es getan. Dann bin ich hingefahren.
Und lief gut.
Lief super. Ich war echt, also so erstaunt selbst dann, also ich bin tatsächlich dann wirklich hingefahren, okay, ich fahre dann nur hin, wenn ich selbst jetzt mir sagen kann, okay, ich probiere das aus. Ich liebe mich, egal was passiert, ist alles gut. Und habe mit dem Dirigenten den Nachmittag verbracht. Wir haben dieses Stück angeschaut und der meinte, du kannst das. Du singst morgen die GP. Und am nächsten Morgen habe ich die GP gesungen, lief super gut und es kamen echt geniale Rückmeldungen und ganz viel, ja, Lob und Respekt von den Kollegen und es hat mich natürlich aufgebaut und ja, und seitdem habe ich das Gefühl, bin ich wieder auf so einer in so einem Flow und es kommt und Türen öffnen sich. Das ist richtig schön.
Das ist ja Quatsch, zu sagen, es fliegt auf, dass du keine Sängerin bist, weil du bist ja Sängerin. Du hast das ja studiert und auch lang gemacht. Also, dass es vielleicht nicht mal ganz so rund läuft, das ist, glaube ich, jedem mal so passiert. Aber was wäre der Worst Case? Also, was wird danach tatsächlich passieren? Mary redet sich ja auf viel ein. So, der Ruf ist, wie du schon sagst, Ruf ist kaputt. Aber eigentlich passiert es ja nicht.
Nee, stimmt. Ich glaube, es ist vor allem Scham. Also, das ist, so habe ich so das Gefühl, dass bei mir so ein Grundgefühl, das entsteht, wenn irgendwie was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder es ist wirklich offensichtlich schlecht oder irgendwas eben, ne, passiert, mit dem ich nicht zufrieden bin, kommt so eine ganz große Scham über mich. Nicht gut genug vorbereitet gewesen zu sein. Eben doch nicht so gut zu sein, wie andere glauben oder wie man selbst denkt. Aber passieren an sich, klar, tut eigentlich nichts, ne? Das, in dem Moment ist es dann blöd, aber das, ich lebe weiter, ich werde weiter höchstwahrscheinlich Engagements kriegen, ich kann weiter arbeiten, kann, also nee, es passiert im Endeffekt nichts. Vielleicht meine Identität wird dadurch, auf eine Art gestört in dem Moment.
Wo kommt, also ich kenne das, sehr gut, auch mit dieser, bei mir ist es dann auch eher Scham, tatsächlich. Ich habe noch nicht rausgefunden, woher genau das kommt. Weißt du es, wo das bei dir herkommt?
Also, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube schon, dass es auch was mit der frühen Kindheit zu tun hat. Wie wir aufwachsen und wie wir erzählt bekommen, wie wir zu sein haben oder was Erfolg heißt und dass wir hart arbeiten müssen und dass Fehler eben nicht gesellschaftsfähig sind auf eine Art. Und ich glaube schon, also das wurde mir ganz früh mit der Muttermilch so gefühlt schon eingeflößt. Also ich war immer in allem gut. Und wenn ich nicht gut war, dann wurde das eher unter den Tisch gekehrt oder ja, also es war gar keine Frage, dass ich gut sein muss. Und ich glaube, die Angst davor, etwas falsch zu machen oder Fehler zuzugeben, die ist so groß, also die ist wirklich, die ist einfach ganz tief da drin.
Wie war das im Studium bei dir? Hat das da eine Rolle gespielt oder konntest du das ausblenden?
Interessanterweise im Studium, finde ich, hat sich das ein bisschen gelegt. Also dadurch, dass wir da in so einer Bubble waren, mit sieben anderen, das waren ja gar nicht so viele Gesangsstudierenden, und wir hatten das Gefühl, wir sind die Königinnen der Welt, obwohl wir es nicht waren. Aber so, also ich, finde, das war so eine Flow-Zeit auch, dass ich nicht so unbedingt, also da habe ich das nicht so extrem gespürt. Das kam erst wieder, als ich dann in den Beruf eingestiegen bin. Und beziehungsweise auch am Ende des Studiums, wenn es dann darum, als es darum ging, irgendwelche Jobs zu kriegen oder ins Studio reinzukommen. Aber so mittendrin war das weniger da.
Hat es geholfen, dass du weit weg von zu Hause warst?
Ja, definitiv. Ja, ich habe das total gebraucht. Also wirklich meinen eigenen, wirklich meinen Space zu haben, tatsächlich auch meine eigene Wohnung, einen neuen Freundeskreis aufbauen, nicht das Gefühl haben, jedes Wochenende nach Hause zu müssen. Das hat mir total geholfen.
Spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, dass, wenn es dann am Schluss drum geht, irgendwie auch nicht die Eltern zu enttäuschen, die ja von vornherein eh gezweifelt haben, was das für ein Job ist?
Definitiv. Also ich glaube auch, dass wir unseren Eltern gefallen wollen, egal wie sehr man daran arbeitet. Ich glaube, das wird nie weggehen. Wir wollen immer geliebt gesehen werden von unseren Eltern. Und wenn man das nicht wird, ist das hart. Das trifft einen dann. Und ich glaube, das ist natürlich dann ein natürlicher Abstand oder beziehungsweise ein Abstand, den ich erschaffen habe. Es kann natürlicher. Aber das ist ein gesunder Gedanke, den man da vollzieht. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
Du bist ja dann trotzdem so ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Du schreibst, 2016 gab es da so einen Erleuchtungsmoment. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was ist davor passiert und was ist genau in dem Moment passiert?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe, da spielen so ein paar Dinge rein. Also zum einen ist es wirklich, dass ich schon immer ganz, ganz viele Interessen hatte. Ich fand ganz viele Themen spannend. Ich habe auch während meines Studiums angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren noch an der Fernuniversität Hagen, habe das aber dann nicht zu Ende gebracht, habe dann aber Kulturmanagement, ein Zertifikat noch gemacht in Wien und habe ganz viel über Persönlichkeitsentwicklung schon damals gelesen und über Marketing und solche Sachen und hatte immer auch schon den Gedanken, dass es einen Plan B geben muss. Also, und das ist eine Kombination wirklich aus Interesse, aber auch natürlich aus dem Gedanken, Hilfe, was ist, wenn ich das nicht hinbekomme? Hilfe, was ist, wenn ich versage, wenn ich keinen Job kriege? Ja, das gebe ich auch ganz offen zu. Und dann habe ich 2015 meine Tochter bekommen. Und da, finde ich, verändert sich sowieso nochmal alles. Warum macht man das alles? Also das kam bei mir so Sinnfragen auf. Warum mache ich das alles? Was bin ich für ein Vorbild? Wie habe ich mein Leben im Griff oder nicht? Und da hatte ich dann wirklich auch Gedanken bezüglich, was könnte ich denn noch machen? Weil ich auch wusste, dass ich 2022 höchstwahrscheinlich gekündigt oder nicht verlängert werde, nennt man das bei uns. Ich wurde nicht verlängert und das wusste ich damals im Prinzip schon, weil zu diesem Zeitpunkt ein Intendantenwechsel stattfinden sollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn dann? Kam da aber jetzt auf keinen grünen Zweig. Ich habe angefangen, irgendwie so, was weiß ich, so mal einen Kurs zu geben für Präsenzarbeit und sowas, aber es war nichts Größeres. Und dann hatte ich so einen besonderen Moment. Das war, glaube ich, aber 2016. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. 2016, da war ich schwanger mit meinem zweiten Kind. Das muss Ende gewesen sein dann, Ende 2016. Und ich habe eine Vorstellung gesungen, Cherubino in Le Nozze di Figaro. Und ich weiß noch genau, dieser Vorhang geht zu und ich stehe hinter diesem Vorhang und denke so, jetzt geht dieser Vorhang auf und ich will hier überhaupt nicht stehen. Ich fühle mich so falsch hier an diesem Ort, an diesem Platz. Was mache ich hier eigentlich? Und der Vorhang geht auf, wir verbeugen uns, wir werden bejubelt. Normalerweise fallen wir uns dann immer in die Arme, gratulieren uns und ich konnte das einfach nicht tun. Ich bin ganz schnell in meine Garderobe gelaufen und ja, und musste mich setzen, habe irgendwie so ein bisschen kleinen Zusammenbruch gehabt, gezittert. Und in dem Moment konnte ich gar nicht so richtig fassen, was das ist. Und habe da dann die nächsten Tage echt dran zu knabbern gehabt. Und ich glaube, das war vor allem, dass ich mich gefühlt selbst verleugnet habe. Also, dass ich das Gefühl habe, ich zeige einen ganz großen Teil nicht. Ich spiele hier ein Spiel mit, was nicht mein Spiel ist. Und wie lange will ich das eigentlich noch machen? Wie lange will ich das durchziehen? Und das war so der ausschlaggebende Punkt für mich, was zu verändern. Und dann, also ab dem Zeitpunkt habe ich noch mehr gelesen dazu zum Thema Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das hat dann immer noch ein paar Jahre gedauert. Dann habe ich 2017 meinen Sohn bekommen und habe dann da ganz viel eben auch ausprobiert und mit Leuten gesprochen, wie die das gemacht haben. Und dann 2019 bin ich tatsächlich endlich so gefühlt mal sichtbar geworden mit all diesen Themen, die mich bewegen. Und das, ja, ganz unspektakulär im Endeffekt, einfach über Social Media habe ich angefangen, Videos rauszugeben und darüber zu sprechen, was so in dieser Szene los ist, was ich über Sichtbarkeit denke und wie wir uns zeigen sollten, was unser Wert ist und so weiter. Und dann ging es plötzlich super schnell. Also dann fanden Leute das gut und wollten irgendwie, dass wir mal dazu gemeinsam dran arbeiten. Und dann habe ich Kurse angeboten. Genau, und jetzt im Endeffekt sind wir in 2024 und ich habe ein ganz buntes Profil an Menschen und auch an, also meine eigene Arbeit ist total bunt geworden dadurch. Auch im Hinblick auf als Sängerin hat sich das total verändert für mich. Dadurch, dass ich das jetzt mache, bin ich als Sängerin gewachsen und nicht mehr so zweifelnd und ja, zweifelnd vor allem, weil ich eben da was habe, was ich auch total gerne mache. Und so diese Angst nicht mehr so ganz im Vordergrund steht. Im Gegenteil, die ist irgendwie viel weiter nach hinten gerückt und lässt mich deshalb entspannter sein. Und das merke ich unglaublich selbst. Also auf der Bühne ist das für mich total die Erlösung. Und ich glaube auch, dass man im Außen das merkt, dass ich eben das nicht brauche in dem Sinne von ich brauche dieses, ihr müsst mir diesen Job geben oder ich muss das nächste Vorsingen gewinnen, sonst bin ich irgendwie am Boden oder kann ich weiter, so ist es halt nicht. Und ich glaube, das spürt man. Ja, jetzt bin ich schon viel weiter gegangen als das, was du gefragt hast.
Alles gut. Ich, zu dem letzten Punkt, das glaube ich auch, weil gerade wenn ich mit Orchestermusikern spreche und wir reden über das Probespiel, sind ganz viele dabei, die sagen, an dem Tag, wo sie gewonnen haben, hatten sie eine andere Haltung, weil vielleicht verletzt und okay, ich mach's halt einfach. Und dann trotzdem super gespielt oder so. Oder im Stau gestanden, kurz reingerannt, gespielt und einfach okay, ich mach's, weil ich jetzt da bin. Also dieses Angespannte ist halt weg, weil bei dir ist es eine Sicherheit, bei den anderen war es so, okay, ich kann es jetzt nur noch so gut machen, wie es jetzt geht, weil die Rahmenbedingungen gerade nicht super sind. Aber ich glaube, dass wenn wir Dinge zu viel wollen, so oft nicht erreichen, weil wir dann irgendwie fest werden, den Blick nicht mehr offen genug haben und dann einfach, ja, das zu viel wollen einfach.
Ja, ist auch meine Erfahrung. Und ich glaube eben auch, dass wir genau, also diese Leichtigkeit verlieren, ne? Und den Spaß, den wir eigentlich haben, das verlieren wir total dadurch. Und das ist ja eigentlich so anziehend. Also wenn wir leicht sind, durchs Leben gehen und ja, und wir das gerne machen, dann sprüht das so und wir ziehen Leute damit an und das ist ja so, ja, viel versprechend für uns selbst und erfolgsversprechend. Deswegen müssen wir eigentlich versuchen, da hinzukommen. Leichtigkeit.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen. Auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen. Interessanten Vorträgen lauschen. Und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss, es ist einfach Urlaub.
Warum hast du trotzdem 3 Jahre gezögert, das zu machen?
Ich glaube, ich habe mir selbst nicht die Erlaubnis gegeben, das zu tun, groß zu werden, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich als Sängerin das nicht darf. Also entweder bin ich Sängerin und mache das wirklich, oder ich bin halt keine Sängerin mehr. Ich habe ganz viel Schwarz-Weiß gesehen. Ich habe wenig gesehen, dass es auch, ich nenne es nicht Grauzone, sondern Buntzone, dass es eine Buntzone gibt, in der ich mich bewegen darf. Und irgendwann hatte ich genug anscheinend davon und habe mir die Erlaubnis gegeben, okay, du machst das jetzt, du hast nichts zu verlieren, jetzt kannst du losgehen. Aber irgendwie habe ich die Zeit gebraucht. Ich glaube auch, dass man das spürt intuitiv, wann man das machen kann, wann man bereit ist dazu. Mhm.
Wie sieht denn die Verteilung im Moment aus zwischen Singen und deinem Business?
Also, ja, gute Frage. Ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen viel gesungen, was mich total freut. Und gleichzeitig coache ich regelmäßig meine Gruppen, die ich gerade habe, mache aber wenig, sag ich mal, Werbung, Akquise. Von daher würde ich sagen, ist es gerade sehr, sehr ausgeglichen. Also so von der Zeitaufwendung.
Weil du musst ja auch fit bleiben. Also wenn jetzt so ein Anruf kommt, du musst ja quasi abrufbar leisten können.
Definitiv. Ja, ich bin auch wirklich also regelmäßig am Üben, nach wie vor. Ich glaube, ich bin ganz gut geworden so im Zeitmanagement oder auch im effektiven Üben, sag ich mal. Ich gehe auch nach wie vor zum Unterricht, lass mich coachen, das hilft mir total, mache auch mentales Üben, gehe Dinge durch. Ja, also klar, das braucht auf jeden Fall Zeit.
Okay. Du nennst das ja Artist Leadership. Was verstehst du genau unter Leadership?
Ich verstehe darunter Menschen, die sich selbst verstanden haben und in eine Haltung kommen, die nach draußen hell leuchtet und strahlt und anderen den Weg vorgibt. Das ist für mich Leadership. Also wirklich in eine positive Führung für sich selbst eigentlich erstmal zu kommen. Und wenn wir das schaffen, für uns selbst etwas zu leiten und zu führen, stecken wir andere damit an.
Finde ich gut. Wer kommt zu dir?
Das wird immer bunter und das ist so cool und spannend gerade. Also tatsächlich, die meisten sind wirklich MusikerInnen, die zu mir kommen. Ich habe aber auch Leute, die einen kreativen Background haben, sag ich mal, also die vielleicht früher Musik gemacht haben oder die sich ganz viel mit Kunst beschäftigen, die aber eigentlich in anderen Kontexten unterwegs sind, wie zum Beispiel in Unternehmen oder auch tatsächlich im medizinischen Bereich. Aber ich würde sagen schon, also die Mehrheit sind schon MusikerInnen, die zu mir kommen.
Okay, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, was würden wir als erstes machen?
Wir würden uns hinsetzen und ich sage, Anni, okay, erzähl mal, wo stehst du? Erzähl mir von deinem Leben, was machst du? Was ist das, was dich beschäftigt? Also, und das ist relativ offen zu lassen tatsächlich. Ich finde es wichtig, den Menschen erstmal Raum zu geben, diese ganze Geschichte hinzulegen. Und da ergeben sich sehr schnell Themen, die angesprochen werden wollen. Also das merkt man ganz schnell, wo es hingeht dann. Und interessant finde ich, dass, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber das fällt mir gerade ein. Am Anfang zumindest, als ich da so gestartet bin mit meiner Tätigkeit, sind ganz viele zu mir gekommen, weil sie unbedingt mehr Geld verdienen wollen. Oder es ist manchmal auch immer noch so. was ich völlig legitim finde, und ich unterstütze sie auch darin. Aber interessant finde ich daran, dass meistens ist es so, dass sie mit diesem Thema kommen und wir dann feststellen im Laufe der Arbeit, dass es eigentlich das gar nicht ist. Dass das sozusagen der Grund ist, den wir glauben, warum wir etwas tun wollen, aber dass unten drunter was ganz anderes liegt, nämlich diese große Sehnsucht, die wir in uns haben, auszusprechen, jemanden zu haben, dem ich das erzählen kann und in die Tat umsetzen könnte. Dass ich eine Person habe, die mir den Raum gibt und die Hoffnung gibt, okay, das, was ich da spinne, ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich will das umsetzen. Ich habe Lust darauf. Und dass da eben so ein ganz riesen Persönlichkeitswachstum eigentlich, also der, wie soll ich das sagen, die Sehnsucht nach Wachstum dahinter steckt. Und Geld ist eigentlich nur vordergründig das, was die Leute suchen. Mhm. Und das finde ich immer ganz spannend in dieser Entwicklung.
Ich habe gesehen, sie war letztes Jahr, ich glaube es fast jetzt genau ein Jahr her, auch bei mir, Carolina Straßmeier arbeitet ja auch mit dir oder arbeitete, ich weiß nicht, ob ihr im Moment noch, wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jemand, der erstmal so persönlich, ich schätze jetzt eher so ein, dass da ja schon jemand ist, der Persönlichkeit hat.
Korrekt.
Warum kommt dann so eine Person trotzdem zu dir?
Mhm. Ja, das müsste sie natürlich auch ein bisschen selbst erzählen. Ich will jetzt nicht zu viel ausplaudern. Klar. Aber Carolina hat was gesucht, was sie gefühlt nicht alleine finden konnte. Das war aber auch eigentlich mehr im Außen. Ne? Also sozusagen auch, ich glaube, das kann ich sagen, das macht sie auch. Gibt ja Mentoring für Jazzstudierende. Genau. Und das sozusagen, das Gefühl ausbauen zu wollen und da größer zu werden. Und da hat sie eigentlich Hilfe gesucht oder Unterstützung gesucht, wie sie da weitergehen kann. Und sie, eben wie du sagst, sie ist ja schon eine wahnsinnige, tolle Persönlichkeit und hat so viel Erfahrung und da schon Dinge aufgebaut. Und ich habe ihr interessanterweise, sie ist so ein bisschen so ein Fall, weil ich habe ihr am Anfang schon gesagt, ich bin mir sicher, dass da was ganz anderes bei rauskommen wird, als was wir hier gerade besprechen. Und das war auch so. Also im Endeffekt, was dann aus dieser Arbeit entstanden ist, war wirklich sehr besonders, weil sie gesagt hat, dass sie endlich das Gefühl hat, sie zu sein und sich selbst auch, sie benutzt ähnliches Wording, auch sich die Erlaubnis sie hat sich die Erlaubnis gegeben, das zu sagen, was sie sagen will. So sein zu können, wie sie ist. Und das hat sich sozusagen im Laufe der Arbeit entwickelt.
Ich habe eine Frage, vielleicht ist das eine dumme Frage. Ist das eher ein Frauending, dass Frauen eher sagen, ich erlaube mir das nicht, irgendwas zu sagen? Also ich weiß nicht, ob...
Ich glaube, ja. Mhm. Also ich habe auch Männer, die mit mir arbeiten und ich merke, das dockt anders an, diese Arbeit, als bei Frauen. Definitiv ist das was ganz anderes. Also deren Gedanken sind anders. Ja, natürlich auch, ich glaube das schon auch, dass das damit zu tun hat, wie wir, in welcher Gesellschaft wir leben, was wir mitbekommen als Frauen, dass das eben anders ist. Und da haben Frauen einen ganz anderen Zugang zu. Und brauchen das vielleicht auch mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls merke ich, dass da mehr Frauen zu mir kommen. Und das ist auch cool, macht Spaß.
Das glaube ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt meine Lebensgeschichte dir erzählt habe und was mich so umtreibt, wie wird es dann weitergehen?
Dann würde ich dich fragen... Wenn wir mal, also relativ klassische Frage, aber wenn wir uns mal wirklich mit unseren Sehnsüchten und Wünschen verbinden, was ist das, wenn ich dich fragen würde in einem Jahr von heute oder einem halben Jahr von heute, wie soll denn eigentlich dein Tag aussehen? Mhm. Was ist denn was du unbedingt machen willst? Und wie soll sich das anfühlen vor allem? Also gar nicht, ich würde gerne eine detaillierte Beschreibung dessen hören, was du so machst am Tag, aber auch, wie fühlt sich das an? Weil ich finde, oft das haben wir verloren. Also wir haben so verloren, was wie wollen wir uns fühlen? Mhm. Wie wollen wir durch die Welt gehen? Welche Haltung haben wir eigentlich? Ich glaube, dass das so unglaublich viel ausmacht. Auch die Frage, ganz oft fragen mich dann Leute, wie mache ich das denn? Und klar, wir können Strategien besprechen und das tun wir auch. Aber viel wichtiger ist mir klar geworden ist, welche Haltung entwickle ich dem gegenüber? Und das verändert nämlich unglaublich mein Handeln. Wenn ich eine bestimmte Haltung zu etwas habe, wenn ich die entwickelt habe und daraufhin, das zeigt mich ganz anders als Mensch. Also wie gehe ich durch diese Welt? Und daran arbeiten wir auch ganz viel. Genau, also ich würde dich nach deinen Vorstellungen fragen.
Wann hast du dir selber das erste Mal die Frage gestellt, wie soll mein Tag aussehen?
Das war 2017, 18 ungefähr, bevor ich selbst ins Coaching gegangen bin. Da habe ich das so richtig angefangen, detailliert zu machen, diese Arbeit, für mich selbst.
Du hast du gesagt, überwiegend Musikerinnen, Musiker, Künstler, also irgendwie kreative Menschen. Gibt es da Dinge, die sich sehr ähneln oder wiederholen, gerade am Anfang, wo du merkst, okay, das sind einfach kreative Typen, die haben alle irgendwie den ähnlichen Hebel, zumindest am Anfang, den man irgendwie mal angehen muss.
Meinst du jetzt positiv und negativ?
Gerne beides, ja.
Beide? Ja, also was ich ganz toll finde an Kreativen und MusikerInnen, und das ja ist einfach fantastisch, ist deren Leidenschaft. Also das sehe ich kaum in einer anderen Berufsgruppe so sehr wie bei MusikerInnen. Da steckt so viel Herzblut dahinter, so viel Liebe. Ja, also da schwillt das Herz an. Das ist wirklich toll. Also das mache ich einfach, das beobachte ich total. Und das andere, was ich feststelle, ist ein großer Zweifel an sich selbst. Ganz viel einfach hinterfragen von, bin ich gut genug? Darf ich das? Bin ich genug? Aber so macht man das doch so. Also, aber so macht man das doch. Darf ich das? Darf ich dafür Geld verlangen? Das sind so Themen, die sich sehr ähneln, immer wieder kommen.
Glaubst du, dass das auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen ist? Weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass zum Beispiel Amerikaner nicht so in Schubladen denken. Da darf der Popstar auch einen Podcast haben, Schauspielern. Oder andersherum, wenn da ein Schauspieler singt, ist das völlig normal. Bei uns ist es, oh, jetzt singt der auch noch. Eher diese Sache.
Ja, unbedingt. Also ich habe ja auch tatsächlich meine ersten Coaching-Erfahrungen in Amerika gemacht oder in einer amerikanischen Gruppe. Und da war dieses Mindset, das war ein anderes tatsächlich. Auch in Bezug auf, was kann ich eigentlich und gibt es dafür Beweise oder Zertifikate? Mhm. Also wir sind da total zertifikatversessen und abschlussbesessen. Was brauchen wir alles für Weiterbildung und um überhaupt damit rausgehen zu dürfen? Und auf der einen Seite, klar, das ist natürlich wichtig, auch ich bin wirklich ein großer Verfechter davon, wir müssen natürlich eine Qualität liefern. Danach bin ich selbst bestrebt und auch bei meinen Leuten. Und gleichzeitig weiß ich, wie viel wir eigentlich können, was man gar nicht qualifizieren oder zertifizieren, meine ich, kann. Also ich wüsste gar nicht, woher ich das Zertifikat kriegen sollte, was ich da mache. Und da, finde ich, sind Amerikaner beispielsweise jetzt auch viel offener dem gegenüber. Wenn ich das kann und Leute profitieren davon, andere, dann warum nicht? Warum soll ich das denn nicht machen? Und das sehe ich eben auch, also diese Seite, und wünsche mir, dass wir da ein bisschen uns was abschneiden davon. Weil das macht eben unsere Profile bunter, mhm, und befähigt uns, macht uns selbstwirksamer.
Auf jeden Fall. Hättest du sowas gerne in der Hochschule gehabt? Weil ich habe, weißt du, ich hab manchmal so das Gefühl, Hochschulen, und ich hatte jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen, waren Freunde zu Besuch von meiner Frau, die sie studiert, also die Freundin studiert selbst gerade klassischen Gesang, Sopranistin. Ihr Freund ist Kirchenmusiker, und beide sagen, okay, es wird irgendwie nur auf das eine Ziel hingearbeitet. Also es wird nicht der Blick geöffnet, was kann man denn noch machen? Also ich habe das damals festgestellt und habe mich immer gefragt, gerade bei Hauptfachpianisten, da wird darauf hingearbeitet, ich werde Solist und sonst gibt es nichts links und rechts. Also ich habe manchmal das Gefühl, oder ich hätte mir vielleicht, ich sowieso nicht, weil ich als Lehrer war ja eh klar, wo es hingeht, aber vielleicht so für Freischaffende gewünscht, dass man das so ein bisschen mehr aufmacht und da vielleicht schon mehr Unterstützung kriegt. Wer bin ich eigentlich, außer dieser Bühnenperson, die ich auch sein darf, aber vielleicht gibt es ja noch mehr.
Ja und nein. Also ich finde auf der einen Seite, also zum einen, es kommt ja immer mehr und mehr sowas. Bei uns hier an der Hochschule in Leipzig bin ich auch Mentorin im Mentoring Arts Programm und mach genau sowas. Mhm. Also diese Arbeit, ne? Identität, wie kann ich mich zeigen, wie kann ich zum Unternehmer werden, was gibt's dann auch in meiner Welt? Und ich merke, dass diese Studierenden eine Grundneugierde eigentlich haben und trotzdem nicht so ganz verstehen, was ich da mache. Also ich glaube, denen ist das noch nicht so richtig bewusst. Das sitzt noch nicht so drin in denen, wie diese Welt aussieht. Weil wir werden natürlich irgendwie auf eine Art darauf getrimmt, wenn du singen, was ich vorhin schon genannt habe, wenn du singen willst, dann sing jetzt erstmal. Oder wenn du Klavier spielst, dann spiel jetzt Klavier, dann wirst du jetzt zum Pianisten ausgebildet. Und dieser Fokus ist so extrem darauf gerichtet, dass wir kaum Blick für was anderes haben. Zumindest kenne ich, also ist das ein Großteil, würde ich behaupten, von den Studierenden. Und diese Sichtweise, die wir jetzt vielleicht haben oder die du da gerade auch genannt hast, ich glaube, die kommt erst ein bisschen später. Wobei es natürlich auch Studierende gibt, die das von Anfang an haben oder entwickeln. Und für die wäre es definitiv wünschenswert. Und ich glaube auch, und da bin ich jetzt eben, wo ich immer ein bisschen hin und her gerissen bin, selbst wenn die Studierenden oder beziehungsweise vielleicht sollten wir deren Einstellung zu ändern und einfach von vornherein sagen, hey, dieses Berufsbild ist bunt. Also nur weil du jetzt Gesang studierst, heißt das nicht, dass du nur dann erfolgreich bist, wenn du als Solistin auf der Bühne gelandet bist, jetzt in unserem Fall, in meinem Fall. Sondern das kann ganz anders aussehen. Das kann sein, dass du in einem Ensemble singst, kann sein, dass du singst, unterrichtest. Es kann sein, dass du komponierst. Und also erstmal das mitzugeben, dass ein Berufsbild ganz anders aussehen kann. Und dann, wenn wir das etabliert haben, wenn es da Leute gibt, dann wirklich auch konkret zu helfen und zu sagen, hier, es gibt Workshops in die Richtung, hier, das kannst du machen und das anzubieten als Hochschule, dass man wirklich als Brücke fungiert. Und da sage ich auf jeden Fall, klar, also das muss in diese Richtung gehen, weil dieser Bereich hat sich so verändert und auch seit Corona, finde ich, müssen wir eigentlich die Augen dafür öffnen. Das muss sich, diese Haltung sollte sich verändern.
Was ist für dich Erfolg?
Wenn ich mit mir selbst im Reinen sein kann mit dem, was ich tagtäglich leiste.
Okay.
Das würde ich sagen, ist für mich Erfolg. Okay.
Du sagst ja, du arbeitest ja ganz viel am Mindset mit deinen Kunden und Kundinnen. Wie hat sich dein Mindset verändert, wenn du dir mal anguckst, Anfang deiner Karriere zu jetzt?
Ich traue mich viel mehr. Ich bin viel, ich bin viel mutiger geworden und habe eben dieses Mindset entwickelt, dass ich vor allem dann glücklich bin, wenn ich Dinge versuche und dass ich das eher bereuen würde, wenn ich es nicht tun würde. Das hat sich extrem entwickelt. Also auch wirklich so diesen so große Gedanken zu haben, was passieren könnte, die lasse ich jetzt viel mehr zu. Die waren früher viel kleiner. Da hatte also immer so dieses nur Kleindenken im Mittelfeld irgendwie bleiben. Also es war gar nicht bewusst, aber ich weiß, dass ich so gelebt habe. Und das hat sich so verändert, dass ich das Gefühl habe, nee, ich habe jetzt Lust, was Verrücktes zu machen. Ich will auch nicht mehr in dieses Korsett passen und ich gehe jetzt da raus. Und das ist so, finde ich, das was sich am meisten verändert hat.
Merken das deine Kinder auch?
Glaub schon. Also, glaub schon, ja. Die sind, ich mache tatsächlich also viele verrückte Sachen auch so mit denen. Und die sagen manchmal, wenn sie zurückkommen, ja, Mama, irgendwie bei den anderen zu Hause ist es so ruhig. Oder irgendwie so, die sind gar nicht so oft weg. Also ich bin ja gar nicht so oft weg, die empfinden das so, ne? Aber ich, ich glaube, die merken es schon.
Gibt es auch Menschen, die zu dir kamen, wo du dann gesagt hast, ich glaube, ich kann dir nicht helfen?
Ja, viele tatsächlich. Also es gab Menschen zum einen, von denen, bei denen ich das Gefühl hatte, eigentlich wollen die gar nicht gecoacht werden, die wollen nur bestätigt werden. Mhm. Nur sozusagen, die haben nur danach gesucht, diese Bestätigung zu bekommen und gesehen zu werden. Und und das ist so, ich sagte mal, sie sind uncoachable. Mhm. Und da sage ich auch ganz klar, das ist okay, wenn ihr so, das ist okay, wenn ihr so leben wollt. Ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit nichts bringt. Mhm. Und dann gibt es auch Menschen, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich auch einen Therapeuten bräuchten, eher als einen Coach. Mhm. Da sage ich auch ganz klar, da habe ich überhaupt keine Expertise und da halte ich mich fern von. Also gab einige.
Okay. Um das nochmal ein bisschen für Hörer, glaube ich, greifbarer zu machen. Also auf der einen Seite ist es Persönlichkeitsarbeit, was du machst. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie helfen, so ein Business aufzuziehen.
Genau, es ist im Endeffekt auch Strategie. Und eben meine Feststellung ist nur, dass viele mit der Strategie anfangen wollen. Alle wollen sofort immer loslegen, was ich ja auch eigentlich toll finde. Und ich denke auch, man kann es parallel starten. Aber diese Arbeit, die da innen stattfindet, die ist genauso wichtig oder fast am Anfang sogar noch wichtiger, weil ich kann gefühlt ein Business aufbauen, aber wenn ich nicht dazu stehe, wenn ich keine Preise aussprechen kann, weil ich mich schäme, oder nicht weiß, was eigentlich meine Arbeit, welche Transformation diese Arbeit für andere bringt, dann bringt mir die tollste Strategie nichts. Und wir müssen wirklich als Persönlichkeit wachsen, um so ein Business groß zu machen.
Wie war das am Anfang bei dir, gerade wenn es um Preise aussprechen und so geht? Konntest du das ab Tag 1 gut, als du für dich dann beschlossen hast, okay, ich mache das jetzt? Oder war das auch so ein Hadern, ja, mal, weiß nicht?
Ganz oft Hadern, auf jeden Fall. Also auch wirklich rot werden, wirklich so Flecken bekommen. Und ich sage auch selbst meinen Leuten immer, dass sie das wirklich, dass es fast ist wie üben. Also dass man anfängt, Preise auszusprechen, die man vielleicht nicht sonst so aussprechen würde, dass man die vorm Spiegel übt, dass die Zunge übt, wie sie das sagt. Auf jeden Fall. Also ich meine, da bewegen wir uns ja auch immer sozusagen in diesem sicheren Rahmen, ja nicht rausgehen, Komfortzone. Und dadurch bekommen wir halt immer dieselben Ergebnisse. Wenn wir dann irgendwann mal anfangen, was anderes zu tun, ist das natürlich wahnsinnig ungewohnt und wir müssen das üben. Und da gibt's, klar, hadert man da auch, ja, und zweifelt.
Machst du dein Business allein oder hast du mittlerweile irgendjemand, der dir da ein bisschen mithilft?
Also gerade mache ich es wieder alleine. Ich hatte aber zwei Leute, die mit mir gearbeitet haben als Assistenten. Und die sind beide wieder in die Kunst gegangen, weil sie so inspiriert waren von der Arbeit wieder, haben sie gesagt, ich will wieder viel mehr künstlerisch arbeiten. Und seitdem bin ich wieder alleine und hole mir ganz viel Artificial Intelligence Assistent sozusagen dazu, was ich gerade entdecke für mich und ich richtig cool finde.
Okay. Wie viel oder mit wie vielen arbeitest du aktuell zusammen?
Kunden,
ja,
meinst du?
Ja.
Oh Gott.
Grob.
Ich würde sagen 40 vielleicht verteilt.
Okay. Also falls jetzt einer von den Hörerinnen, Hörer sagt, Ich würde das gerne mal ausprobieren mit dir. Wie läuft das?
Ich bekomme eine E-Mail und dann mache ich meistens einen Termin aus und sage hier, oder ich schicke einen Kalenderlink und sage, hier könnt ihr euch eintragen, wir lernen uns kennen. Ohne dass da irgendwelche Kosten entstehen. Mhm. Ich möchte wirklich diese Person erstmal kennenlernen und schauen, können wir zusammen arbeiten? Wo geht's hin? Kann ich dieser Person helfen? Und machen erstmal sozusagen so ein Kennenlernen und dann schauen wir, wo könnte es hingehen? Woran möchtest du arbeiten? Und dann gucke ich, welche der Arbeitsweisen wäre für diese Person interessant. Ist das eine Gruppe? Ist das Einzelarbeit? Oder soll diese Person vielleicht erstmal zu meinem Retreat kommen? Im Oktober machen wir Retreat in Österreich, in den Bergen. Und das ist meistens immer ein ganz guter Anfangspunkt, um so diese Arbeit kennenzulernen oder auch kleinere Workshops. Oder auch, ich mache auch kostenfreie, so kleine Meisterklassen oder Workshops. Und da kann man dann gerne hinkommen und schauen, wie diese Arbeit erstmal ist.
Okay, du hast noch gemeint, du willst noch so eine Session machen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich mache immer wieder Sessions und letztens ist mir der Gedanke gekommen, dass ich gerne eine Session machen würde zu dem Thema ungezähmte Entscheidung.
Oha, was meinst du
also,
damit?
Also, dass ich festgestellt habe, dass ich in meinem Leben oft Entscheidungen getroffen habe, die so nicht der Norm oder den Empfehlungen anderer Menschen entsprochen haben. Und dass mir diese Entscheidung immer am meisten gebracht haben. Also und seitdem ich das so verstanden habe für mich, also ich mache das gar nicht, um aus der Reihe zu fallen, sondern weil ich für mich merke, das will ich. Da habe ich so eine große Lust drauf oder so eine Sehnsucht. Ich muss das machen. Dass ich eben diese Entscheidung treffe und da total mutig reingehe und da würde ich gerne einfach den Raum öffnen für Menschen, dass sich viel mehr trauen, mal wirklich sich rauszuwagen, sich aus ihrer eigenen Haut rauszudehnen sozusagen und und sich wagen, da ihre Träume zu verfolgen.
Was ist dein aktueller Traum?
Ich will ein Buch schreiben, das ist mein Traum.
Ein Roman oder ein Fachbuch?
Siehst du, das ist nämlich immer noch so ein bisschen unklar. Also ich glaube, dass es eher sowas wird wie so biografisch plus Ratgeber.
Okay.
Also eine komische Mischung. Und auch, ich hätte total Lust, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich habe auch angefangen tatsächlich. Mit meiner Tochter zusammen habe ich ein Konzept entwickelt. Und das ist eigentlich so der nächste Wunsch, Traum, den ich mir erfüllen will, das wirklich durchzuziehen. Und das in die Welt zu bringen.
Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was hält dich davon ab? Du merkst, wir drehen es heute
tatsächlich,
um.
Ja, ich merke es. Mich halten tatsächlich alte Stimmen wieder ab, ne, die ich gerade bearbeite auch wieder. Wie zum Beispiel, ja, du kannst nicht schreiben. Das interessiert doch keinen. Warum?
Ja, weil dann ist ja jetzt die Frage, wenn es keinen interessiert, was ist so schlimm dran, wenn du es trotzdem tust?
Korrekt. Yes.
So.
Danke,
ja.
Genau.
Das muss ja keiner kaufen.
Alles.
Und dann passiert auch nichts.
So ist es. Und dann habe ich nur das Buch für uns geschrieben. Ist auch schön.
Also ich lese es auf jeden Fall.
Ah, oh, danke, Andi.
Wirklich. Weil das steht tatsächlich bei mir auch noch auf einer Liste, dass ich irgendwann ein Buch schreibe.
Und haben wir noch was gemeinsam?
Ja, ein Kinderbuch steht auch. Also meine Frau wird super gerne ein Kinderbuch schreiben. Die ist Grafikdesignerin und wird dann auch gern so ein bisschen. Das steht noch alles auf meinen To-Dos, aber mich hält die Zeit im Moment davon ab, dass ich nicht kann.
Okay.
Ja, ich habe einfach wirklich keine Zeit.
Und ist das wahr, Andi?
Die Zeit, ja.
Ja?
Definitiv. Okay. Also ich kann natürlich andere Sachen rausschmeißen, ja, das stimmt, aber das will ich nicht.
Mhm.
Also.
Verstehe.
Ja. Ich wusste, dass du das fragst.
Nein, das ist tatsächlich so. Also im Moment ist es die Zeit. Mhm. Also es ist nicht die Stimme, die sagt, ich kann nicht schreiben. Das ist es nicht. Mhm. Weil ich tatsächlich an dem Punkt bin, wenn es keiner liest, liest halt keiner, dann habe ich es halt gemacht. Mhm. Weil ich zum Beispiel, als Kind hatte ich super viel Spaß zum Schreiben, Geschichten schreiben, mhm. dann lange nicht. Und wo ich unfassbar viel Spaß hatte, war bei meinem ersten Staatsexamen die Zulassungsarbeit. Das war zwar wissenschaftliches Schreiben, aber ich hatte unfassbar viel Spaß dran, mich da rein zu friemeln und so. Und ich schreibe ja jetzt auch seit einem Jahr ein Newsletter, habe ich auch Spaß. Also von der Sicht, und ich weiß, manche sind besser, manche schlechter, und ich denke mir, ja, ich muss es halt, wie du schon sagst, manchmal muss man halt Dinge auch öfters machen. Also nur weil ich jetzt einmal ein Newsletter schreibe, heißt nicht, dass ich plötzlich schreiben kann oder super schreibe, aber so. Ja. Also.
Ja, also Newsletter finde ich ja auch toll, liebe ich auch.
Ja, ich habe nur mich bei zu vielen angemeldet. Ich komm nicht mehr zum Lesen.
Nee, da kommt man nicht mehr hinterher, das zu lesen, das verstehe ich. Ja.
Aber deswegen ist es tatsächlich, ich habe keine Zeit. Also es sind jetzt nicht Stimmen, die mich sonst abhalten. Da habe ich andere Felder, wo Stimmen aufploppen und sagen, so wie du am Anfang gesagt hast, man ist ziemlich lang raus aus diesem Musikersein, darf ich das überhaupt noch tun? Also ich frage mich regelmäßig im Jahr, was meine Identität ist. Bin ich Lehrer oder bin ich Trompeter oder Musiker? Was bin ich? Und ich tendiere immer eigentlich mehr zum Musiker, weil ich viel lieber Musik mache und das eigentlich gern vermitteln würde. Mich halten nur die Schulstrukturen manchmal davon ab, das noch mehr zu machen. Aber also auch innerhalb der Schule. Aber ja, also ich kenne dieses Ding mit, darf ich das überhaupt noch tun oder darf ich mich noch Musiker nennen? Das ist ja immer die spannende Frage, weil ich dann immer an dem Punkt komme, dass ich mir zumindest einrede, dass andere ziemlich hohe Erwartungen haben, weil der hat ja mal irgendwann Musik studiert. Ich aber als Schulmusiker ja niemals mehr so viel üben kann wie früher. Also ich weiß, dass ich also auch rein konditionell nicht mehr so fit bin wie früher, weil ich wirklich zeitlich das nicht mehr so hinkriege. Und da ist mein Clash, meine Erwartungen an mich selbst von dem, was ich mal konnte, zu Realität, und also das sind so die Dinge, die ich immer mal wieder für mich einloten muss. Deswegen, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen.
Ja, auch zu definieren, was ist eigentlich Musiker?
Ja.
Das finde ich da auch nochmal eine Frage, ne? Was heißt denn das, Musiker sein? Weißt du?
Ja.
Mit welchen Bedingungen verknüpfst du das denn?
Mit sehr hohen, leider, weil da kommen wir auch wieder zu der frühkindlichen Prägung, hohe Erwartungen des Elternhauses.
Ja.
Und das kriege ich nicht immer raus, das weiß ich.
Ja.
Also.
Ja, und weißt du, auch da glaube ich gar nicht, dass wir das rauskriegen. Also ich glaube auch, dass wir das gar nie rauskriegen können. Und manchmal frage ich mich dann auch, was ist denn die Kehrseite? Mhm. Also, ne, was ist denn das, was mir das gebracht hat? Dass die Erwartung so hoch war an mich oder auch an dich in dem Fall, ist das vielleicht, dass du deshalb sehr diszipliniert warst und gut geworden bist oder so vielseitig geworden bist oder, weißt du, also das hat dir ja gedient.
Ja, mit Sicherheit. Ich würde mit Sicherheit mit dir jetzt nicht hier sitzen und sprechen. Das weiß ich auch.
Eben.
Aber gibt es solche und solche Tage, die kennst du wahrscheinlich.
Ja.
Also von der Sicht.
Klar.
Ja. Okay, dein Traum ist ein Buch schreiben, Kinderbuch schreiben. Was sind deine nächsten Ziele? So in dem Jahr? Bist du so jemand, der sich überlegt, was er in dem Jahr alles erreichen möchte?
Nicht so ganz konkret. Ich habe sowas wie ich nenne es so ein Geldbaum. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber also der Geldbaum, der beinhaltet nicht nur Geld, sondern auch Projekte, die ich angehe. Mhm. Und das ist so ein hübscher Baum und da sind verschiedene Äpfelchen dran. Und auf diesen Äpfelchen, da stehen, das kann ich ja verraten, was da drauf steht. Da steht zum einen noch zwei weitere schöne Engagements. Dann steht da drauf zwei Gruppenprogramme, zwei kleinere. Mein Retreat in Österreich. Zwei, drei, vier, je nachdem, EinzelklientInnen, mal gucken, also die ich länger betreue. Und dann habe ich ein Äpfelchen, und das finde ich immer ganz wichtig, da steht drauf offen. Und das ist eigentlich das coolste Wölkchen, oder Äpfelchen. Ich mache manchmal Wolken, manchmal Äpfel. Und da habe ich nichts reingeschrieben, weil ich mich super gerne überraschen lasse, was so das Leben bringt. Also ob dann vielleicht eine Anfrage kommt, ob ich irgendwo sprechen könnte oder ob eine Anfrage kommt, dass ich irgendwo einen großen Workshop gebe oder keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, was da kommt. Aber ich glaube, wenn man sich einmal so ein Vision Board hat und sich das aufmalt, dann öffnet man tatsächlich auch die Türen dafür, dass es kommen darf. Weil sonst bin ich einfach in meinem Horizont so klein, ah, ich kann nur das. Ich kann singen und unterrichten oder ich kann singen und coachen, das war's. Aber ich kann viel mehr. Und wenn ich das mir visuell selbst zeige, dann öffnet sich meistens diese Tür.
Da sind wir wieder bei der Leichtigkeit vom Anfang. Ging dir die eigentlich oder während Corona ein bisschen abhanden?
Da werden mich jetzt vielleicht viele killen, aber für mich war Corona eigentlich meine Rettung, so ein bisschen, weil ich mich da wirklich gefunden habe. Also ich konnte mich da irgendwie dann eben, also da auf der Opernbühne nichts lief und wir zu Hause waren und wir haben nur zwischendurch so kleinere Projekte gemacht, hatte ich ganz viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, was mir eigentlich noch Freude macht, was ich machen will in meinem Leben und all das. Und habe da ja auch dann angefangen, mein Coaching-Business noch größer zu machen. Und von daher, muss ich sagen, hat mir das nicht so eine, Le also eher wirklich geholfen. Das hat mir nicht die Leichtigkeit genommen. Nee, im privaten Bereich war es tatsächlich schwer manchmal, fand ich, weil ich so ein sehr sozialer Typ bin und gerne mit meinen Freunden zusammen bin. Und das hat mir gefehlt. Da ist mir die Leichtigkeit abhanden gekommen, ja. Aber im beruflichen Sinne nicht.
Okay. Ich fand Corona auch nicht so schlimm. Dafür ist es leider. Weil ich Zeit hatte. Gut, ich habe dann den Podcast angefangen, den wollte ich sowieso anfangen. Ich habe den einfach nur früher angefangen, weil ich ja Zeit hatte irgendwie. Und jeder irgendwie plötzlich gewohnt war. Das tatsächlich hat mich eine Sache vorher vom Podcasten abgehalten. Wie komme ich an die Leute? Dadurch, dass ich einen festen Job habe, war irgendwie, puh, ich kann ja nicht jede Woche irgendwo in Deutschland rumfahren. Und dann war ja mit Zoom-Meeting und so war das ja völlig etabliert. Und dann gab es ja keinen Grund mehr, das nicht mehr zu tun irgendwie. Also von der Sicht war das auch ganz gut irgendwie. Und ich fand die Ruhe einfach mal schön, einfach mal da ausgebremst. Ich habe ja mal den Vorschlag gemacht, ich finde es gut, wir führen das so im Jahr 1, 2 Wochen einfach mal alles dicht machen. So Pseudo-Corona für jeden. Einfach mal raus aus
Coole Idee.
diesem Hamsterrad, weil ich glaube, es wird echt jedem gut tun. Wenn jeder weiß, okay, das sind jetzt mal 2 Wochen, Schicht im Schacht, und dann geht es wieder weiter.
Die Frage ist, ob das reichen würde.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und wie es wirklich umsetzbar ist, weil manche Sachen ja trotzdem weiterlaufen müssen, sonst
Ja,
so.
eben.
Aber in meinem Kopf hört sich es gut an.
Ja, in meinem auch. Das ist cool.
Okay, wir kommen langsam in die Endrunde der Fragen. Ja, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Eine Partie lerne ich, die ich noch nicht kann.
Welche?
Hexe. In Hänsel und Gretel.
Ah, okay. Puh, das habe ich nicht ganz so präsent tatsächlich, aber ja.
Ja, das lerne ich. Und nee, das ist falsch. Das wäre falsch. Ich wollte gerade sagen Geduld, aber das stimmt gar nicht. Also ich wollte sagen Geduld mit meinen Kindern.
Weil du wirkst jetzt gar nicht so
Aber
ungeduldig.
nee, ich bin nämlich überhaupt nicht ungeduldig. Ich bin also mit meinen Klienten sowieso nicht. Ich bin mit mir ungeduldig. Und also ich muss es ein bisschen umdrehen. Ich lerne das durch meine Kinder für mich selbst.
Ja, sie sind schon ein guter Spiegel, gell?
Ah, Wahnsinn. Das ist verrückt.
Ja, ja, ich habe ja auch so einen kleinen Zwerg daheim, der. Ich habe letztens
Wie alt ist deiner?
deine 4,5.
Deine?
Ja, eine Tochter 4,5. Ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge gehört mit einem Kinderpsychologen und der hat gesagt, Wie hat er das formuliert? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Dass quasi die Kinder immer die Aufgaben aufmachen, wo wir noch, wo wir aufgehört haben, dran zu arbeiten. Ja. So, also sind wir chaotisch, sind die sehr ordentlich und andersrum halt. Und ja, Geduld. Ja. Ja, ja. Fand ich sehr nett und stimmt leider, glaube ich. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe.
Sehe ich auch so.
Okay. Dann, du solltest dir eine eigene Frage überlegen, gell, für den nächsten Gast oder die nächste Gästin. Und für dich wurde auch was dagelassen, nämlich mit welchem toten Musiker würdest du gern mal einen Tag verbringen? Oder Musikerin?
Gustav Mahler.
Oha, warum?
Auch tatsächlich, ich liebe einfach seine Musik. Mhm. Ich könnte mich reinlegen. Wirklich, ich habe auch das Gefühl, wenn ich das singe und wenn ich das höre, dass ich umgeben bin von irgendwie, ich weiß es gar nicht, von Wolken oder von irgendwas Kuscheligen, und ich lege mich da rein und ich würde ihn gerne kennenlernen, einfach um zu wissen, wie tickt der, was sagt der, was macht der, was ja auch schon, das, ja, das hätte ich sehr spannend gefunden.
Kann ich gut verstehen. Wäre ich auch gern dabei.
Kommst dann vorbei.
Mach ich.
Wenn ich ihn oben wieder treffe.
Welche Frage hast du dir überlegt?
Meine hat nichts mit Musik zu tun, darf die trotzdem stellen?
Ja klar,
stellen?
Jede Frage darf gestellt werden.
Ja. Was war das Leckerste, was du in den letzten 48 Stunden gegessen hast?
Das war eine spannende Frage. Darf ich die zurückspielen? Was hast du in den letzten 48 Stunden zuletzt Leckeres gegessen?
Ja. Ich habe selbst, das sind aber nicht 48 Stunden, Mist. Dann kann ich was anderes sagen. Nee, das stimmt auch nicht. Oh Gott.
Hast du überhaupt was gegessen?
Schwer die Frage. Ich habe was gegessen. Dann muss ich echt sagen, dann war es, das Magnum.
Oh, okay.
Ich habe ein Double Caramel Magnum gegessen.
Nicht schlecht.
Und zwar in Berlin am Sonntagabend. Das zählt noch 48 Stunden. Und zwar um 23 Uhr ungefähr. 22 Uhr noch.
Ja, das kommt hin.
Also ich, ja. Ne? Es zählt noch rein. Und das gönne ich mir nicht so oft, weil ich irgendwie denke, oh, Magnum ist schon krass. Aber das war so lecker.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Das darf jetzt auch alles sein, aber darf natürlich auch gern Richtung...
Ja. Ich habe letztens gelesen Eine Frage der Chemie und fand ich fantastisch. Und ich weiß leider die Autorin nicht mehr, den Autor.
Ist das ein Roman?
Ja.
Okay.
Roman beziehungsweise auch basiert auf eine wahre Geschichte.
Okay.
Und es gibt jetzt, glaube ich, sogar auch den Film, aber der soll nicht so gut sein.
Das ist ja oft so, leider.
Ja. Und gerade lese ich ein Jugendbuch. Das hole ich jetzt sozusagen nach. Erebos.
Ah.
Kennst du das?
Nie gelesen, aber bei uns lesen viele Schüler das. Tatsächlich.
Ja. Ja, tatsächlich finde ich das richtig cool und spannend, so was da erzählt wird und was ein Spiel, das ist ein Computerspiel, es gibt ein Computerspiel. Und das zieht sozusagen die Leute da rein und es will, dass du bestimmte Dinge machst und auch Dinge, die gefährlich sind oder auch moralisch nicht in Ordnung sozusagen. Und das finde ich gerade ziemlich spannend, das Buch. Und was für mich ein ganz großer Klassiker ist, auch das Parfum.
Damit, also vielleicht muss ich das nochmal lesen. Ich habe das einmal gelesen vor 10 Jahren und ich habe die Faszination nicht verstehen können. Aber vielleicht muss ich es nochmal lesen.
Nee.
Aber vielleicht war ich zu jung. Manchmal braucht das tatsächlich.
Ja, genau. Das fand ich auch toll.
Also ich merke das ja auch bei Musik. Das, deswegen kann ich manchmal gut in der Schule verstehen, dass Schüler so, ja gut, was machen wir da? Also zum Beispiel bei Bach ging es mir so, selber. Ich habe erst im Studium angefangen zu verstehen und zu fühlen, was das irgendwie mit mir macht. Obwohl es ja trotzdem auch oft sehr mathematisch und so ist, aber trotzdem ist es ja sehr emotional, also gerade seine Passion und so. Und ich habe das in der Schule überhaupt nicht umrissen. Das war so, ja gut, ich kann das gut anerkennen, dass das irgendwie Gutes, so, aber
ja.
Das ist so. Und ich glaube, das ist manchmal mit Büchern auch so. Also vielleicht sollte ich das Parfum auch mal lesen. Ach, ich merke, dass ich im Moment mehr Lust auf Romane tatsächlich habe, deswegen ich schreibe es mir mal auf.
Ja.
Gibt es auch noch einen Film?
Fällt mir spontan keiner ein.
Okay, nicht schlimm.
Ich schaue nicht so viele Filme, weil ich tatsächlich irgendwie abends so müde bin, dass ich nicht so viele Filme gucke. Wenn, schaffe ich Serien.
Okay, welche Serie?
Ich habe angefangen Feel Good.
Ist das nicht so eine Arztserie? Nee. Dann verwechsel ich die. Okay.
Da geht es um ein lesbisches Pärchen. Ganz, ja, ganz schön, ganz nett. Okay.
Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben?
Oh, wie heißt denn das? Ich weiß gerade nicht den Titel, aber Hanna Elisabeth Müller, meine Kindergarten-Sandkastenfreundin, hat so ein tolles Album aufgenommen mit französischen Liedern, glaube ich. Okay. Muss das tatsächlich nochmal nachgucken. Soll ich das direkt
machen? Mach das doch mal.
Also wie das heißt. Ja. Hanna ist eine ganz tolle Sängerin und hat, wann war das? Rein de Coeur. Hat sie aufgenommen. Aber es sind gar keine französischen Lieder, sondern sind von Schumann und doch von Poulenc auch, nämlich die hatte ich im Kopf.
Ah ja. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Musikerszene?
Privat wünsche ich mir für mein Umfeld und auch für mich, das habe ich eigentlich jetzt ziemlich oft hier auch schon gesagt, dass wir mehr in so eine Freude, in eine Leichtigkeit kommen und ja, und einfach manchmal wirklich auch verstehen, was für einen Schatz wir da haben, auch als MusikerInnen, finde ich, auf dem wir da sitzen. Mhm. Und das zu leben, das rauszubringen in die Welt, also Leichtigkeit und Freude. Und das ist tatsächlich natürlich auch, was ich MusikerInnen mitgeben würde. So eine Haltung für sich zu entwickeln, wie unglaublich groß wir eigentlich da drin sind und das rauszubringen in die Welt, das zu zeigen und da nicht sich zurückzuhalten. Das würde ich uns wünschen.
Okay. Vielen lieben Dank.
Super. Vielen Dank für die Einladung.
Das war die Folge mit Sandra Janke. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mir hat das Gespräch wieder gezeigt, wie schnell wir eigentlich die Leichtigkeit auch bei den Dingen verlieren, die wir genau wegen dieser Leichtigkeit und dieses Experimentieren mal angefangen haben, wenn wir plötzlich noch tiefer eintauchen. Deshalb ist es für mich immer wieder wichtig, auch mal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, was ich da gerade mache und zu reflektieren, inwieweit ich mich selbst einschränke. Mich würde interessieren, wie hat euch diese Folge gefallen? Gibt es Fragen, die ihr gerne noch gehabt hättet bei diesem Gespräch? Und sollen solche Themen in diesem Podcast öfters auftauchen oder sagt ihr, das ist jetzt auch mal gut mit Persönlichkeitsentwicklung? Lasst mich gerne wissen, gerne über Instagram, gerne über blasmusikpodcast@gmx.de oder schreibt es einfach in die Kommentare bei Apple Podcast. Solltet ihr direkt weiterhören wollen, kann ich euch die Folge mit Carolina Strassmeier empfehlen. Auch da reden wir so ein bisschen um Entwicklung, über Authentizität und was das mit ihrem Saxophonspiel zu tun hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich beim Deutschen Podcastpreis unterstützt. Den Link findet ihr in den Shownotes und mein Newsletter abonniert. Den Link findet ihr ebenfalls dort. Und dann möchte ich mich bei den Supportern Buffet Grandport und bei der Woodstock Academy bedanken für die Unterstützung dieser Folge, bei Leander Machern für den Schnitt und bei Dirk Mattes für die Musik. Bis dahin, macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.